Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Wer sich Elternabenden in Kindergärten und Schulen aussetzt, dürfte mitbekommen, dass Essen ist immer ein Erregerthema. Aber was eine Speiseplanänderung in zwei Leipziger Kindertagesstätten ausgelöst hat, ist mit dem Wort Erregung verharmlosend umschrieben. Seit bekannt wurde, dass, wie es in der Begründung heißt, aus Respekt vor einer sich verändernden Welt kein Schweinefleisch mehr dort angeboten werden sollte, kocht die Volksseele. Jedenfalls ließen Medien und Wortmeldungen von Politikerinnen und Politikern diesen Eindruck entstehen. Beatrix von Storch von der AfD schrieb, Zitat, Kinder ohne Currywurst, wir sehen hier ein klares Zeichen der Unterwerfung vor muslimischen Migranten. Zitat Ende. Unterwerfung, da lässt Michel Houellebecq grüßen. Aber nicht nur aus der AfD, auch aus der Union kamen Kapitulationsfantasien. Am Dienstag dieser Woche erklärte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung auf Facebook, wer tatsächlich bedroht wird. Er zitierte aus der Post, die bei den Kindergärten einging. Frau, Sie führen sofort wieder Schweinefleisch ein, bis 30. Juli, ansonsten wird die Kita abbrennen, wenn auch zum Nachteil der Kinder, heißt es in einer Zuschrift. Ich bin jetzt mit der Publizistin Liane Bethnerz in Hamburg verbunden. Sie hat in ihrem 2018 erschienenen Buch Die Angstprediger untersucht, wie das Abendland verteidigt wird. Frau Bethnerz, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Zwei Kindergärten in Leipzig nehmen Schweinefleisch vom Speiseplan. Das klingt erstmal nach einer Petitesse, bestenfalls nach einer Lokalgeschichte. Warum zieht das solche Kreise?
Na, das zieht natürlich deshalb solche Kreise, weil das im Grunde Zeichen einer ja viel übergreifenden Debatte ist. Es geht ja um die Frage, wie leben wir friedlich miteinander in der Gesellschaft zusammen und wie handeln wir auch Integrationsprozesse aus. Und das kulminiert natürlich dann tatsächlich bei dieser Frage auch, inwieweit wird Rücksicht genommen auf muslimische Essgewohnheiten in bestimmten öffentlichen Einrichtungen. Und das haben Sie ja auch angesprochen, es berührt natürlich diese Mythen einer angeblichen Unterwerfung unter den Islam, einer Islamisierung. Das wird schon seit Jahren geschürt und im Grunde diese Panikmache kann natürlich jetzt perfekt an diese Debatte andocken. Und man sieht ja eben auch, wie die AfD versucht, das auszuschlachten.
Nehmen wir mal an, es wären Milchprodukte vom Speiseplan genommen worden, weil einige Kinder Laktose nicht vertragen. Milch ist anscheinend nicht identitär, Schweinefleisch offenbar schon, weil es was mit Religion zu tun hat, kann man das so sagen?
Ja, ich denke schon. Also das hat tatsächlich ja primär sogar im Grunde eben mit dem Verhältnis zum Islam zu tun. Und wäre es jetzt nur um Laktoseprodukte gegangen, das wäre das niemals so hochgekocht. Was anderes wäre es vielleicht gewesen, wenn man jetzt vegetarische Ernährung per se eingeführt hätte. Das hätte vielleicht auch zu Empörung geführt, aber natürlich ohne diesen religiösen Kontext.
Immer wieder gibt es Konflikte um Kitas, zum Beispiel auch, wenn aus dem Martinsfest, aus dem Martinszug ein Sonne-, Mond- und Sternefest oder ein Laternenfest gemacht wird. Sie haben das in Ihrem Buch ja auch beschrieben. Auf wie viele Kindergärten trifft das eigentlich zu?
Also diese Fälle sind wirklich verschwindend gering. Also gerade diese Martinszüge, diese angebliche Umbenennung, das hat die Welt 2015 auch mal statistisch auch untersucht. Die Fälle sind wirklich sehr, sehr gering. Aber sie werden eben gerne instrumentalisiert, um daraus eben eine angebliche Islamisierung abzuleiten. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass natürlich im konkreten Einzelfall man schon darüber streiten kann, ob diese Maßnahmen sinnvoll sind oder nicht. Und die Frage jetzt auch konkret bei diesen beiden Kitas in Leipzig ist schon eine Frage, die ich mir stelle, weil gerade auch in so einer aufgeheizten Stimmung setzt es vielleicht schon auch ein falsches Signal, wenn man jetzt sagt, Schweinefleisch wird in toto nicht mehr ausgereicht an die Kinder. Es stimmt ja nicht, dass es verboten ist. Also im Prinzip könnten die Eltern auch ihren Kindern Schweineschnitzel mitgeben. Aber dass man jetzt sagt, es wird per se nicht mehr angeboten, weil es zwei muslimische Mädchen von insgesamt 300 Kindern gibt, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht doch unverhältnismäßig ist und die einfachere Variante dann nicht doch wäre, an den wenigen Tagen, wo es Schweinefleisch gibt, dann eben für diese Kinder anderes Essen zur Verfügung zu
stellen. Also da hätte der Kindergarten Rücksicht nehmen sollen auf die öffentliche Diskussion und auf die mögliche Instrumentalisierung?
Ich meine schon, und man muss auch sehen, das hat ja der Leiter der Kita selber gesagt, es gab schon eine Handvoll Eltern, die hat er dann als Hardliner bezeichnet, die dagegen waren. Und man sollte vielleicht schon überlegen, wenn man so eine Entscheidung trifft, dann doch die Eltern stärker ins Boot zu holen. Wie gesagt, ich will in keiner Weise damit rechtfertigen, was die AfD jetzt daraus macht. Aber dennoch ist es ja schon sehr weitgehend, zumal man ja sehen muss, das betrifft eben auch so typische Essen, die Kinder gerne essen, sei es die Bratwurst oder das Schnitzel oder die Frikadelle. Das fällt natürlich alles weg.
Und trotzdem, Sie haben es eben schon kurz erwähnt, es war kein Verbot, aber mit dem Verbot, mit dem angeblichen, wird Politik gemacht. Wie überhaupt, ja, die Vorstellung, es wird etwas verboten, es gibt Sprechverbote, es gibt Denkverbote, sehr wirkmächtig sind.
Ja, das ist in der Tat sehr wirkmächtig. Und man hat natürlich auch das Gefühl, man sucht sich regelrecht solche Beispiele in rechten Kreisen und kocht sie dann hoch. Das Gleiche eben, es gibt in Elmshorn einen Lichtermarkt immer zu Weihnachten, der heißt schon immer so, einfach weil es eine spektakuläre Beleuchtung gibt. Da wurde dann vor knapp 2 Jahren zur Winterzeit eben auch so eine Debatte losgetreten, das sei Islamisierung. Das ist so ein bisschen das Problem. Also ich glaube, man muss versuchen, solche Debatten seriös zu führen, das Für und das Gegen abzulegen. Damit kann man ehrlich gesagt auch diesen rechten Scharfmachern viel Wind aus den Segeln nehmen.
Wir reden aber ja nicht nur über rechte Scharfmacher. Ich habe es ja kurz in der Anmoderation gesagt, wir sprechen auch über die CDU, die CSU, die ja auch so Sprüche raushaut, wie jeder soll nach seiner Fasson satt werden können.
Ja, genau. Also das ist aus meiner Sicht eben der falsche Ansatz, damit irgendwelchen plakativen Sprüchen zu kommen, sondern seriös wäre es ja eigentlich, sich zu überlegen, wie kann man einerseits den es sind ja nicht nur Interessen, es sind ja wirklich Bedürfnisse auch der muslimischen Kinder, sich korrekt im Sinne des Islams zu ernähren. Wie kann man dem gerecht werden und gleichzeitig aber eben auch vielleicht nicht in Toto dann Schweinefleisch verbannen. Aber diese Sprüche, da gebe ich Ihnen recht, die heizen die Debatte auf. Also ich meine, Herr Dobrindt, der zum Beispiel dann sagte, wer Gummibärchen als Integrationshindernis sieht, weil da Schweinefleisch der Lentine drin ist, dem sei der kulturelle Kompass verrutscht. Also da fragt man sich schon, was soll so ein Spruch, der heizt die Debatte ja noch weiter an.
Die Kitas sind in Leipzig, in Sachsen. Dort sind gut 20% der Einwohnerinnen und Einwohner evangelisch, 4% katholisch, Muslime eigentlich kaum messbar, 0,5% habe ich in einer Statistik gefunden. Also Religion insgesamt ist ein Minderheitenphänomen. Warum diese Wirkung eines religionspolitischen Themas, um es mal freundlich auszudrücken?
Naja, das liegt ganz schlicht und ergreifend daran einfach, dass eben dieses Feindbild Islam leider in den letzten Jahren eben von rechtsgerichteten Kreisen doch sehr, sehr aufgebaut wurde. Ich erinnere auch eben diese ganze Debatte auch, gehört der Islam jetzt zu Deutschland oder nicht? Und die Unterwerfungsdebatte, das haben Sie ja auch angesprochen, sodass natürlich immer dann, wenn es um den Islam geht, werden solche Beispiele dann leider herangezogen, um insgesamt Stimmung zu machen. Also ich glaube, das ist einer der ganz entscheidenden Faktoren. Und die AfD macht ja nun gerne Stimmung gegen den Islam als solchen.
Haben Sie den Eindruck, mit Fakten, zum Beispiel mit Zahlenverhältnissen oder indem man immer etwas ins Verhältnis setzt, aber auch mit Argumenten in dieser Debatte etwas zu erreichen?
Das hängt ein bisschen von dem Gegenüber ab. Also wenn das Gegenüber, mit dem man debattiert oder wenn man mit jemandem öffentlich debattiert und Leute zuhören, wenn die Leute bereit sind, sich auch selber und ihre Vorurteile zu hinterfragen, dann kann man tatsächlich mit Aufklärung viel erreichen. Gerade auch zu sagen, dass diese angebliche flächendeckende Umbenennung von auch Weihnachtsmärkten in Wintermärkten oder den St. Martins-Umzügen, dass das statistisch einfach nicht nachweisbar ist. Das nehmen Leute dann schon auch zur Kenntnis, aber je radikalisierter die Menschen sind, umso weniger interessiert sie das dann. Und ich bin ehrlich gesagt immer wieder erstaunt, auch durchaus auch in Unionskreisen, wie sehr sich irgendwie diese beiden Beispiele als Mythen der Islamisierung auch halten.
Ja, Legenden nennen Sie das in Ihrem Buch. Sie waren kürzlich in Sachsen, in Freiberg, haben dort gelesen und diskutiert. Wie wurde da über Abendland und Islamisierung gesprochen? Vom Publikum.
Also das war schon, insbesondere in Freiberg war das Publikum schon in Teilen, wann merkte man auch, da waren eben Anhänger letztlich dieses rechten Spektrums auch darunter, die dann auch in der Diskussion sich entsprechend zu Wort meldeten. Die Erfahrung, die ich oft mache, ist, dass diejenigen, die differenziert denken, sich nicht unbedingt in so Diskussionen dann zu Wort melden, zumindest dann nicht, wenn Rechte sehr präsent sind. Die sprechen einen dann eher hinterher nach dem Vortrag an und sagen, das sei doch sehr differenziert gewesen. Insofern kommt es immer ein bisschen darauf an, aber ich glaube, man muss diese Debatten wirklich führen, zumal ja auch solche Mythen sich leider auch halten und dann Stimmung gemacht wird, auch gegen die Großkirchen. Es gibt ja immer noch, wird Kardinal Marx und Heinrich Bedford Strom vorgeworfen, dass sie ihre Brustkreuze abgenommen haben, als sie im Oktober 2016 den Felsendom besuchten. In Israel und auch da wird nicht differenziert und wird weiterhin behauptet, sie hätten sich dem Islam unterworfen. Tatsächlich war es so, dass man normalerweise als Nichtchrist die Moschee auch dort gar nicht betreten kann und es ging eigentlich eher darum, mit vor Ort auch Dialog zu suchen. Man hat sie dann durch den Felsendom die Moschee geführt von arabischer Seite aus und hat beispielsweise auf eine Sureninschrift, die auch Jesus Christus erwähnt, hingewiesen. Also im Endeffekt diente es sozusagen, wenn man so will, der Verständigung und war nicht von beiden so gemeint, dass sie damit jetzt ihren christlichen Glauben verleugnen wollten.
Fakten gegen Mythen. Das war ein Gespräch mit der Publizistin Liane Bettnartz. Vielen Dank, Frau Bettnartz.
Ich danke Ihnen.